willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Hier also nun Teil 2 aus dem wichtigen Interview mit Pferderechtsanwalt Albrecht Schöllhorngar. Solltest du Teil 1 noch nicht gesehen haben, bitte schau unbedingt. Am Sonntag ist diese Episode rausgekommen, weil es macht natürlich Sinn, zuerst Teil 1 aus dem Interview zu Gemüte zu führen und dann erst zu Teil 2 zu kommen. Ich wünsche dir jetzt aber viel Spaß mit vielen weiteren wichtigen Pferderechtsthemen. Und ja, ich hoffe, dass du dich in dem Fall nie betroffen fühlen musst, weil natürlich manchmal so rechtliche Geschichten auch ein bisschen anstrengend sein können. Auch ganz spannend, also die Inge fragt, man muss ich beim Spaziergang ein Zaumzeug haben? Beziehungsweise wurde davor auch schon gefragt, wie ist es denn eigentlich mit gebissloser Zäumung? Also sowohl, wenn ich selber reite, als auch wenn ihr zum Beispiel die Reitbeteiligung reitet.
Es muss eine Zäumung verwendet werden, das kann theoretisch auch ein Halfter sein, das mir die Kontrolle über das Pferd gewährleistet. Mhm. Ich kann jetzt natürlich niemanden, der das absolut nicht gewöhnt ist, ohne Gebiss, auf einmal sagen, ich nehme jetzt einen Halsring und damit geht's genauso. Das wird mich als Reiter vermutlich zerlegen und als wenn ich es führe genauso. Also es muss alles so sein, dass ich möglichst die Kontrolle behalten kann. Mhm. Am Halfter führen mit Führstück ist sicher jetzt denkbar. Es ist sicher nicht denkbar, nur am Halfter und bloß mit der Hand drauf. Das ist das würde ich als gröbst fahrlässig einstufen.
Mhm. Wobei zum Beispiel, also ich habe damals, wie ich meinen allerersten Online-Kurs, das war ja ein Handpferdereitkurs, wie ich den damals vor vielen, vielen Jahren das erste Mal aufgelegt habe, da haben wir uns auch ziemlich intensiv mit dem Thema der Haftung beschäftigt, weil ich mache es ja so, ich nehme die Pferde auch gebisslos als Handpferd, also am Anfang mit Kappzaum und wenn die dann wirklich brav sind, eben auch mit Halfter tatsächlich oder als Wanderreithalfter. Und da war es tatsächlich so, damals, dass man so wie bei der Haftpflicht bezüglich der Reitbeteiligung eben auch wirklich eine Passage reinnehmen musste. Es wird auch gehaftet, also von der Haftpflichtseite her, wenn das Pferd gebisslos zum Beispiel im Gelände unterwegs ist. Ja, weil viele Versicherungen sonst eben da aussteigen gerne.
Da muss man sich mit seinem jeweiligen Versicherungsberater intensiv auseinandersetzen. Mhm. Das ist unerlässlich. Mhm.
Und jemand hatte eben vorher auch geschrieben, ich habe eine handschriftliche Ergänzung zu meinem Vertrag, dass ich eben auch gebisslos, so modern sind wir noch gar nicht, dass ich auch gebisslos reiten kann. Und immer, wo stand das? Die Agnes war das. Hier. Aber wenn es handschriftlich in einem Vertrag ergänzt ist, wahrscheinlich im Zweifel, wenn das nicht gegengezeichnet
also
ist
mit Unterschrift. Also es muss gegengezeichnet werden, genau. Also als Vertragsänderung gekennzeichnet. Mhm. Und es ist, dieser Zusatz muss von beiden gewollt und unterschrieben sein.
Also Agnes, gewollt und unterschrieben von beiden Seiten.
Ja.
Ja, ja. Nee, deswegen auch hier wieder, wer schreibt, der bleibt, weil wie wenn's, gesagt, wenn's im
bloß
Zweifel.
Wenn es bloß die Agnes jetzt hinkritzelt und der andere sagt, passt schon, das reicht im Ernstfall nicht.
Ja.
Weil da enden die Freundschaften.
Mhm, genau, also sie schreibt eben auch Halsriemen und so. Also das würde ich immer Agnes nochmal genau schriftlich auch gegen bestätigen lassen, ja. Unbedingt.
Denn sonst wäre es fahrlässig.
Mhm. Gut, dann haben wir hier noch eine Frage, nochmal zurück zum Thema Haltung. Die Helena, wie ist es denn, wenn ich einen privaten Stall habe und privat 2 bis 3 Einställer habe? Wie ist es mit der Versicherung? Im Endeffekt auch nicht anders, ja, weil in dem Moment würde ich Geld nehmen, oder?
Ja, dann habe ich das Ganze ja nicht nur semi, da bin ich eigentlich gewerblich, wenn ich das Ganze offiziell verpachte, dann brauche ich natürlich einen ganzen Strauß an Versicherungen.
Mhm.
Am besten von der Brandschutz bis über Türhüterhaftung. Mhm. Die brauche ich in jedem Fall, wenn ich einen Stall habe, weil dann mache ich vermutlich auch einiges. Das sind so, ja, da am besten sich mit einem Versicherungsfachmann, der sich auskennt mit der Materie auch. Und da gibt es auch nur die wenigsten, die eine Stallerfahrung haben. Das ist hier durchaus erforderlich, dass man sich hier auseinandersetzt damit.
Ja, ganz wichtig. So, da haben wir, glaube ich, haben wir jetzt erstmal alle Fragen durch. Genau, schauen wir weiter bei Facebook. So, also hier oben hatten wir noch, das haben wir schon erledigt.
Die Höhen und Tiefen von Social Media.
So, das haben wir erledigt. Genau, sehr gut. Dann haben wir noch hier eine Frage zu Heukorbsfütterung. Also, im vorigen Stall wurde dreimalige Heukorbsfütterung vereinbart. Dann wurde einmal nach Reklamation zweimal gefüttert. In Früher wurde einfach auf 24 Stunden Koppelhaltung umgestellt mit einer Woche Vorankündigung. Schlecht für mein Cushing-Pferd. Dann wurde bei 24 Stundenhaltung wahrscheinlich mein Pferd kaum gefüttert, weil das Pferd von der Herde nicht weg wollte. Es wurde aber zugleich versichert, dass zweimal gefüttert wurde. Das Pferd hat radikal abgenommen, war extrem dünn vor dem Umzug. Dazu konstantes Mobbing durch die Damen. Oh, das hört sich ja nicht so schön alles an. Kein schriftlicher Einstellervertrag. Gut, wenn man es nicht schriftlich wahrscheinlich hat und keine Zeugen.
Gut, das ist das, was vereinbart ist, sowieso im luftleeren Raum. Hier ist wohl, der Umzug hat schon stattgefunden, nehme ich hier draus, die einzig vernünftige Regelung, weil diesem Stall ein Verbleib, wo es nicht so passiert, wie es dem Pferd gut tut und wie ich es gerne haben möchte, hat einfach keinen Zweck. Da muss ich die Konsequenzen ziehen und gehen und kündigen.
Ja, sehe ich auch so. Und ansonsten, wenn man jetzt irgendwelche Themen hat, weil man sagt zum Beispiel, das Pferd muss dreimal täglich Heukorbs kriegen, könnte man ja auch im Einstellervertrag so schriftlich wieder mit reinnehmen.
Kann man regeln oder gibt ja oftmals solche Zusatzleistungen, wie dass das Heu gewaschen wird für Pferde, die husten oder dergleichen oder dass da Decken rauf und runter oder besonderes Futter, dass das gegeben wird, das kann ich selber stellen, aber der andere muss es füttern. Das soll und muss vereinbart werden.
Okay.
Ist nur noch sinnvoll.
So, dann haben wir die Simone. Ich habe im April einen Isländer gekauft, der angeblich kein Ekzem hat. Im Mai bekam er Pusteln und begann sich zu schubbeln und dann dachte ich noch, dass er extrem auf die Mücken reagiert. Dann hat er was fürs Immunsystem bekommen und bekam eine Ekzemadecke. Nun wurden erste Äußerungen getätigt, dass es wohl doch ein Ekzem ist. Wie ist die Rechtslage?
Das hängt jetzt ganz davon ab, ob im Kaufvertrag drin steht, dass eben definitiv kein Ekzem vorliegt. Also dass das hier ausgeschlossen ist. Wenn sich jetzt tierärztlich, also so weit müsste man gehen, dass man hier die tierärztliche Bestätigung hat, dass es sich um ein Ekzem handelt. Das hängt jetzt davon ab, ob bei Übergabe dieses Krankheitsbild schon angelegt und vorhanden war. Dann hat man hier sicher Gewährleistungsrechte. Das hängt jetzt aber wirklich davon ab, im Vertrag müsste explizit aufgenommen sein, kein Ekzem.
Okay. Ja gut, ist auch spannend. Hier fragt noch die Heike, ich weiß nicht genau, wenn man einen Pferdehänger verleiht und diesen dann nach einem Unfall als wirtschaftlichen Totalschaden zurückbekommt, das ist ja auch mega. Deswegen verleihe ich immer keine Hänger, kann ich nur abraten. Wie geht das? Was passiert da? Also Hängerthema, Heike, habe ich ja auch ehrlich gesagt ziemlich intensiv in meinem Verladekurs mit dem Hängerexperten besprochen.
Es ist ein besonders krasses Beispiel natürlich, dass er als Totalschaden kommt. Häufiger sind diese leichten Beschädigungen. Der Boden wird, die Matte wird verkratzt, sodass sie Löcher hat oder irgendwas wird verbogen oder abgerissen, also so kleinere Schäden. Wenn ich wirtschaftlichen Totalschaden habe, habe ich natürlich meine Gewährleistungsrechte und ich bekomme den Zeitwert vom Hänger.
Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel von privat gegen Geld einen Hänger verliehen habe?
Geld spielt hier keine Rolle.
Also.
Wenn ich jetzt quasi etwas herleihe und der Leier macht es mir kaputt, dann kriege ich das, was das Ding noch wert war. Also in dem Fall nicht den Hänger, sondern entweder, wenn eine Reparatur möglich ist, eventuell ja.
Mhm.
In dem Fall hier, dass Totalschaden ist, eine Summe Geldes, die sich nach dem Zeitwert vom Hänger richtet.
Okay. Und zweite Frage hat die Heike noch, was ist, wenn Herbstzeitlose im Heu gefüttert wird? Da kommt es wahrscheinlich auch drauf an. Könnte man das als verantwortungsvoller Pferdehalter erkennen? Also wie viel und so, oder?
Also das hängt jetzt hier ganz davon ab. Das ist die entscheidende Angelegenheit. Wenn es verfüttert wird, dann hat das Pferd Vollpension und der Stallbetreiber müsste sicherstellen, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen sich im Heu befinden.
Mhm.
Weil das ist ähnlich wie wenn ich ins Wirtshaus gehe, da will ich auch kein vergiftetes Schnitzel haben. Oder kein fauliges.
Ja, okay.
Das ist also, der würde sich hier, wenn dann Schäden entstehen, schon in gewisser Hinsicht haftbar machen. Weil er müsste es auch kontrollieren, sein Heu.
Mhm.
Es gibt ja auch ganz häufig dieses Problem, dass dann irgendwelche Tierteile eventuell drin sind in diesen Heuteilen, die dann Botulismus auslösen könnten, was ja auch eine ganz unschöne Angelegenheit ist.
Ja.
Und da würde sich derjenige, der das Heu verfüttert, schon haftbar machen.
Okay. Und auch ganz interessante Frage von der Yvonne. Irgendwie die Facebooker sind aktiver als die Instagramer. Hier fragt die Yvonne, wie schaut es aus, wenn im Stall Druse ausbricht durch ein krankes Pferd der Stallbesitzer? Kam hustend an, keine Quarantänemaßnahmen wurden vorgenommen. Ich meine, das ist ja eigentlich... mehr oder weniger.
Spielt jetzt eigentlich insoweit keine Rolle, ob es da die Stallbesitzer waren. Wenn ich jetzt ein Pferd, das krank ist, in den Stall bringe, dann sollten Quarantänemaßnahmen vorliegen, also zumindest ein tierärztliches Zeugnis. Das wäre jetzt in meinen Augen schon unabdingbar.
Mhm.
Und wenn dem nicht so ist, dann ist der Pferdebesitzer hier für eventuell Ansteckungen und tierärztliche Behandlungen verantwortlich.
Mhm. Okay. Also auch selbst wenn es jetzt nicht sein eigenes Pferd ist eben, gell? Also auch wenn jetzt ein fremdes Pferd ankommt und das offensichtlich nicht gesund ist, muss es trotzdem
auch. Da spaltet sich sogar dann die Haftung vermutlich ein bisschen auf. Das ist derjenige, der das Pferd besitzt, der Halter, ist hier in erster Linie verantwortlich, aber auch der Stallbetreiber, der keine Quarantänemaßnahmen verfügt hat, weil hier deutliche Nachlässigkeiten betrieben hat.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem kranken Pferd auf einen Kurs oder auf einen Turnier fahre und da sich dann irgendwie alle anstecken zum Beispiel, dann wäre auch, dann ist das schon wahrscheinlich auch Pferdeeigentümer.
Der Pferdeeigentümer ist in erster Linie mal in der Haftung zu nehmen.
Mhm.
Die Schwierigkeit hier dürfte eher die Nachweisangelegenheit sein, dass ich hier den Nachweis, dass dieses Pferd, das das verursacht hat, sich im Nachhinein nur noch ganz, ganz schwer darstellen wird lassen.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, rein theoretisch, wenn wir jetzt bei der Druse bleiben, ja, ich habe ein Pferd, das steht im Drusestall, hat aber jetzt keine offensichtlichen Symptome, ich gehe zum Beispiel aufs Turnier und dann stecken sich da Pferde mit Druse an, dann ist es ja relativ naheliegend.
Da über Druseställe regelmäßig auch amtsärztlich Quarantäne verhängt wird.
Mhm.
Sollte das ein No-Go sein?
Aber muss nicht, gell? Druse ist das Anzeigepflicht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Doch, das
ist schon
das ist anzeigepflichtig. Also. Das ist, und da wird auch Quarantäne verhängt, also und die muss man sich natürlich halten. Mhm. Wenn es einer bewusst durchbricht, ganz schlimm.
Haftbar. Okay. So, richtig so. Gut, dann haben wir eine Frage, auch interessant, weiß ich aber, glaube ich, auch die Antwort. Die Reitschule meiner 11-jährigen Tochter hat sich eine Haftungsausschlusserklärung unterschreiben lassen. Ist so etwas überhaupt zulässig, dass der Reiter sich aus der Haftung nimmt? Der Unterricht findet auf Schulpferden der Reitschule statt.
Das hängt schon mal ab, wer überhaupt die Haftungsausschlusserklärung unterschrieben hat. Also wenn das jetzt die 11-jährige Tochter war, ist es auf jeden Fall mal null und nichtig. Mhm. Die kann keine Haftungsausschlusserklärung abgeben. Wenn es jetzt die Eltern gewesen wären, das geht insoweit, aber man kann niemals für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit die Haftung zurücknehmen. Das geht nicht. Für normale Fahrlässigkeit, also für die verschuldensunabhängige Tierhaftung, da kommt man eh nicht raus. Dann eben nur, wenn der Reitlehrer fahrlässig etwas macht, schwer vorstellbar, so eine Situation.
Naja gut, wenn ich als Reitlehrer zum Beispiel vergesse nachzugurten und der Sattel rutscht mit seinem Kind runter und das Kind bricht sich den Arm zum Beispiel, soll ja alles vorgekommen schon sein, nicht bei mir, aber...
Das wäre so eine Situation.
Ja. Oder wenn ich die jetzt zum Beispiel alle viel zu dicht aufeinander reiten lasse und die dann zu dritt anfangen zu prügeln, ja, und ein Kind kriegt einen Pferdefuß ab, zum Beispiel, ist auch...
Gut, da habe ich jetzt wieder die Tierhaftung, die der Pferdebesitzer auf jeden Fall hat. Da kann er sich nicht rausmogen, die läuft verschuldensunabhängig. Und diese Situation des schlecht gegurteten Sattels, da könnte der Ausschluss tatsächlich wirksam sein.
Also das ist auf Reitlehrerhaftpflicht
dann. Das ist normalerweise die Reitlehrerhaftung ist da, der sollte ja auch abgeversichert sein natürlich.
Ja, ja.
Das ist, sonst sollte man keinen Reitunterricht geben. Mhm. Aber hier ist tatsächlich so, dass eine so leichte, wenn etwas leicht vergisst oder nur so verschusselt, dann könnte ich aus der Haftung draußen sein. Klar, für grobe Fahrlässigkeit jetzt nichts. Also wenn ich jetzt mit den Kindern etwas mache, was wo eben die Haare zu Berge stehen, das ist auf keinen Fall zur Haftung draußen.
Ich lasse zum Beispiel unter dem Pferdebauch durchlaufen oder sowas,
kleine
Kinder. Ja. Okay.
Oder ich lasse die alles selber machen, ich verlasse die Reitstunde, dann habe ich die Haftung auf jeden Fall da. Also der Reitlehrer muss immer wieder Kapitän an Bord sein.
Genau, okay. Also ich habe es auch so gelernt, eben früher, wie ich angefangen habe, ist ja schon ewig her, aber da haben die auch gesagt, man kann Schilder aufstellen mit Reiten auf eigene Gefahr, aber am Ende des Tages, wenn du halt grob fahrlässig agierst, haftest du trotzdem natürlich. Da kann stehen, was will und ja.
Das ist nie haftungsausschließend.
Nee, eben, genau. Aber das wird manchmal, glaube ich, immer noch geglaubt. Ist aber nicht so. So.
Ja, geglaubt wird vieles.
So, jetzt haben wir, das ist eine, wenn ich das unterschreiben nehme, und den Reitlehrer gehabt habe, das haben wir schon besprochen, Kerstin. Das, was wir besprochen haben eigentlich, Inge, das hat jetzt eigentlich alles für Österreich und Deutschland.
Das ist ziemlich identisch.
Das ist sehr ähnlich, gell? Rechtlich ist es sowieso, finde ich, Österreich, Deutschland so.
Der Unterschied ist marginal.
Ja. So. So, die Heike, das ist nochmal die Heike mit dem Anhänger, mit dem kaputten. Die gegnerische Versicherung zahlt nicht. Ist der Fahrer privat in der Haft? Und dann schon, wenn er den Hänger kaputt gemacht hat?
Das heißt also, der ist selber schuld dran, sonst würde die gegnerische Versicherung mehr zahlen.
Ja.
Dann ist diejenige, die ihn ausgeliehen hat, in der Haftung, ja.
Mhm. Oh, auch eine spannende Frage von der Carola. Wie schaut es aus, wenn nach dem Hufschnitt mein Pferd lahmt? Ich befürchte, zu kurz geschnitten. Aber wir machen da jetzt schon seit letzten Freitag mit rum. Falls der Tierarzt kommen muss, wie sieht es mit den Kosten aus? Das ist auch immer schwierig mit der Beweispflicht, oder?
Prinzipiell, wenn der Hufschmied das Pferd zu kurz ausgeschnitten hat, also schlechte Arbeit abgeliefert hat, dann ist er auch für Kosten verantwortlich, die entstehen würden. Hier wird man aber natürlich genau dieses Problem, das die Sandra hier angesprochen hat, der Beweis wird wahnsinnig schwer zu führen sein. Man müsste das jetzt dokumentieren, am besten auch vom Tierarzt. Der müsste feststellen, es ist zu kurz ausgeschnitten und deswegen geht das Pferd lahm. Mhm. Und das Ganze muss auch am besten dokumentiert werden mit Fotos und allem Larifari, damit eventuell, falls es hart auf hart kommt, ein Gutachter im Nachhinein noch klären kann, ob hier ein schlechte Arbeit geleistet worden ist vom Hufschmied. Theoretisch denkbar, aber Beweis ist schwierig.
Ich glaube, das ist also sowohl bei Huftätigkeit als auch bei so alles, was so Physiotherapie, Osteopathie, so Alternativtherapien auch extrem schwierig.
Natürlich.
Ja, also diese eben Beweispflicht da.
Im optimalsten Fall wirken sie gar nicht.
Ja. Hm.
Das ist so, das löst dann noch keine Haftung aus, aber wenn ein Schaden entstehen sollte, dass das Pferd jetzt ausgerenkt ist durch eine falsche Manipulation, dann muss das dem nachgewiesen werden, schlimmstenfalls durch einen Gutachter.
Mhm.
Wenn es vor Gericht wird, dann wird einer bestellt. Sowas geht eigentlich nur mit einer funktionierenden Rechtsschutzversicherung, weil diese Gutachtenkosten liegen meistens beim vierstelligen Bereich.
Mhm. Ja. Gut, dann haben wir noch eine Frage zur Herbstzeitlose. Offensichtlich ein aktuelles Thema. Die Heike fragt jetzt nochmal, ich bin Selbstversorger und kaufe das Heu mit separatem Liefervertrag beim Pferdpächter. Einen Teil Heu macht er selbst, einen Teil kauft er zu. Wir haben immer wieder Herbstzeitlose im Heu. Wer haftet, der Verpächter oder der Zulieferer? Oder eventuell der es verfüttert.
Der das verfüttert.
Würde ich auch sagen, ja.
Derjenige, der das...
Also Heike, du haftest. Das hört sich nicht gut an.
Der, der das Heu zum Pferd bringt, ist im Endeffekt eine Haftung.
Ja. Oha, Heike. Da würde ich mal ganz schnell überlegen, wo du anderes Heu herkriegst. Das ist natürlich, also sowohl gefährlich für die Pferde natürlich, als auch unschön für dich, ja. So. Herbstzeitlos haben wir erledigt. So, anderes Thema, aber ein bisschen ähnlich. Die Tanja fragt, wie sieht es rechtlich aus, wenn Menschen unerlaubt Pferde auf der Koppel füttern, trotz etlicher Verbotsschilder und Videoüberwachung und zu guter Letzt dabei noch ertappt werden von Tanjas Verwandten? Haftet man wahrscheinlich auch, wenn dem Pferd schlecht wird.
Wer einem Pferd etwas gibt, das, was nicht gut tut, also was der Gesundheit schadet, dann hat man hier das Pferd beschädigt und ist auch dafür verantwortlich.
Mhm.
Hier ist natürlich genau diese Frage, dass man immer nicht weiß, wer, wo, wann und wie es gewesen ist.
Mhm.
Ertappt ist gut, aber diese Leute müsste man dann auch festhalten, bis die Polizei kommt.
Mhm.
Im Endeffekt ist es so, wenn natürlich gar kein Schaden entsteht, dadurch ist es, ja, schwierig, aber es ist, ist eine ganz üble, leider sehr häufig vorkommende Situation, die sich hier ergibt, weil dieses Füttern, dass diese Unart und dann noch mit Dingen, also es muss dem Pferd nichts ausmachen, aber die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr ist eklatant und auch ob Spätfolgen entstehen, was theoretisch denkbar ist.
Ja, klar.
Weil Pferde können krank werden, dass sie das erst nach einigen Wochen auftaucht. Deswegen wäre es gut festzulegen, wer es gewesen ist.
Mhm. Okay. Also festzulegen bedeutet eine Anzeige bei der Polizei dann?
Ja, entweder die rücken selbst mit dem Namen raus und weisen es nach durch Vorlage vom Ausweis.
Mhm.
Oder man macht hier wirklich... ich halte fest, bis die Polizei kommt.
Mhm. Okay.
Was natürlich leicht gesagt ist, aber schwierig umgesetzt.
Ja gut, aber wahrscheinlich irgendwo wird es auch ein Auto in der Nähe geben oder so. Ja, dann kann man zumindest das Kennzeichen sich mal merken.
Das nachzuweisen, das dürfte nicht schwierig sein. Und vor allem auch, was gefüttert worden ist. Das ist alles, ob was das ausgelöst haben kann, ja, schwierig. Aber grundsätzlich Anspruch vorhanden.
Mhm. Okay, dann haben wir noch eine Frage hier. Wer haftet, wenn uns im Wald ein rücksichtsloser Mountainbiker entgegenkommt, das Pferd erschrickt und eventuell beide dabei, also ich nehme an Pferd und Reiter, verletzt werden. Der Mountainbiker ist aber über alle Berge. Ist auch schwierig, weil wenn man den nicht fassen kann, oder? Kann man
das
nur
gleiche Problem, wenn der weg ist, ist er weg. Man kann da eine Anzeige bei der Polizei machen, ihn suchen lassen, aber es wird schwierig werden.
Ja, ja. Vor allem bei einem Mountainbiker.
Aber grundsätzlich Anspruch vorhanden.
Okay. Gut. Auf Instagram, glaube ich, gibt es keine Fragen mehr.
Also schreib mal. Die Rücksichtnahme ist natürlich für alle geboten, auch für Mountainbiker. Ja. Auch wenn ich weiß, dass aus eigener Erfahrung, dass die selten geübt wird.
Ja, das ist echt so. Also liebe Instagram, wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt es nochmal rein, weil vielleicht habe ich was übersehen. So. Haftet die Hufbearbeitung auch, wenn keine Rechnung ausgestellt und bar bezahlt wurde? Ist üblich ohne Rechnung. Ich habe immer Rechnung gestellt, liebe Inge, wie ich noch Hufe bearbeitet habe für andere Leute.
An der Rechnung an sich scheitert es nicht. Nee. Hier ist natürlich insoweit das Problem, dass man ohne Rechnung gar nicht weiß, was überhaupt passiert ist im Detail. Ja. Was die Verarbeitung ausgeführt hat. Das müsste dann quasi mit einem Zeugen dokumentiert werden.
Mhm. Und würde da vielleicht schon reichen, wenn man zum Beispiel WhatsApp hat, ja, wo steht, okay, kommst du zum Hufe bearbeiten, der und der Tag und Zeitpunkt, also wie so ein Termin?
Dann weiß man, dass sie da war, aber dass sie da war, am besten nicht jemand, der zuschaut, dann hat man es ein bisschen dokumentiert, was im Einzelnen passiert ist und dass die hier so und so viel abgeschnitten hat.
Okay, was mich nochmal interessieren würde, weil das hatte ich früher tatsächlich öfter, das Thema Maßsattel. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Kundenpferd, das war ein Kaltblüter, also schon ziemlich ein Kaliber, und dem hat so von der Stange nichts gepasst. Dann hat diese Reitschülerin von mir damals einen Maßsattel für, ich glaube, 4.000 € oder so sich machen lassen. Und auf dieses relativ junge Pferd, also der war, glaube ich, so 3,5, 4, irgendwie so war der, also ein relativ junges Pferd. Und genau, der Maßsattel hat dann irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate gebraucht oder so. Und als der dann kam, hat der dann tatsächlich schon nicht gepasst. Also war die Kammer schon zu eng. Da, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, wenn das jetzt wirklich ein Maßsattel ist, auf dieses Pferd gemacht und dann von Anfang an nicht passt.
Sättel sind ein grundsätzliches folgendes Feld. Es gibt ja Sättel von der Stange und Sättel als Maß. Also das ist ähnlich, wenn ich mir eine Hose von der Stange kaufe und die passt nicht, bin ich selber schuld. Mhm. Wenn ich einen Maßsattel habe, dann aber kann und muss ich mir erwarten können, dass dieser Sattel auch passt. Und wenn ich für ein jüngeres Pferd mir so einen Sattel anfertigen lasse, dann ist das ja eine Sache, die hier mit einfließt in die ganze Sache. Der Sattelmeister sieht ja, dass das Pferd jünger ist und dass es sich verändern wird. Mhm. Und das muss dann, der Sattel muss quasi mitwachsen mit diesem Pferd und auch immer wieder passend gemacht werden können. Mhm. Das ist eine, in meinen Augen eine Grundvoraussetzung hier bei dem Sattel.
Also was ganz lustig war, weil ich habe dann zu ihr gesagt, du, der ist zu eng, also es passt einfach von der Kammer gar nicht. Und wir haben da diesen Sattler gemeinsam, also diesen Sattel wirklich Hersteller angerufen. Und der hat dann gemeint, so, ja, er hat die größte Kammer gemacht, die er machen kann, ja, also vom Kopfeisen her auch. Und größer hat er nicht und deswegen hat er die jetzt reingemacht. Aber die war halt von Anfang an zu klein für dieses Pferd.
Dann hätte er von Anfang an sagen müssen, ich kann keinen Sattel für dieses Pferd herstellen. Das wäre die, deswegen lasse ich mir so einen Maßsattel machen, damit auch einer sagen kann, okay, ich versuch's oder ich sag von vornherein, es geht nicht.
Ja, das fand ich auch echt hart, ehrlich gesagt. Also
das Pferde wachsen, das ist nun mal eine bekannte Tatsache.
Ja, ja, klar. Und vor allem in dem jungen Alter sowieso. So, oh, da haben wir noch ganz viel. Was haben wir da? Gut. Ähnliche Frage wie mit dem Mountainbiker von der Petra. Wer haftet, wenn man mit dem Pferd spazieren geht und ein Auto fährt zu schnell an einem vorbei, sodass das Pferd sich erschrickt und ein Schaden am Auto entsteht?
Ja, das ist grundsätzlich verhält es sich mit Autos genauso wie mit Pferden. Beide haben eine Versicherung und eine besondere verschuldensunabhängige Haftung. Jetzt muss ich dem Autofahrer, wenn ich Zeugen dafür habe, dass der zu schnell gefahren ist, er selber wird selten zugeben. Er wird sagen, es sei in Schrittgeschwindigkeit angepasst vorbeigefahren. Er wird nicht sagen, ich bin hier vorbeigerast. Also das hätte ich Aussage gegen Aussage. Das wäre dann in so einem Fall 50-50 Haftung. Also jeder trägt 50% des Schadens vom anderen. Die sogenannte Betriebsgefahr. Also die Pferdebesitzerin 50% vom Autoschaden, der Autofahrer 50% vom Pferdeschaden, so einer entstanden ist. Weil so ein Tritt gegen Auto kann natürlich auch Verletzungen auslösen.
Ja, absolut.
Nicht nur ganz unwesentliche. Also wenn ich einen Zeugen dafür habe, also wenn ich das nachweisen kann, dass der Autofahrer hier zu schnell unterwegs bin, dann hat er 100%, wird aber schwierig.
Okay. Und eine Frage gab es noch zum Thema Impfungen. Also wenn ich jetzt ein Pferd in den Stall einstelle, wo nachweislich, also wo der Stallbetreiber sagt, okay, das Pferd muss Grippe geimpft sein. Und die Dame fragt, sie möchte ihr Pferd nicht Grippe impfen, weil es hat Crushing. Wenn ich jetzt also nicht Grippe impfe, obwohl es eigentlich im Einstellvertrag stünde und dann das Pferd Grippe bekommt,
verstoße ich gegen meine vertraglichen Pflichten, so oder so, dass so ist eine Sache, die im Vorfeld angesprochen gehört und geklärt hat, wie gehört. Ansonsten muss ich mich halt für einen anderen Stall entscheiden. Hilft nicht.
Okay. Und noch eine Frage von der Inge. Die Inge hat den ganzen Fragenkatalog mitgebracht. Inge, du bist gut vorbereitet. Gibt es eine eigene Pferderechtsschutzversicherung oder gehört das zur privaten Rechtsschutzversicherung dazu?
Gehört zur privaten Rechtsschutz mit dazu, die bei vom Privatgehalt den Pferden auch eingreift.
Ja, bei mir zum Beispiel wird es ja nicht greifen. Also
du machst gewerblich, ja, aber so ist es. Da müsste man sich dann eigenes was suchen, das ist aber erfahrungsgemäß und oft teuer.
Ja, weiß ich, deswegen habe ich es auch nie gemacht. Ja, nee, das rentiert sich leider nicht, glaube ich. So, noch eine Frage wegen der Reitschule nochmal. Die Lehrerin lässt die Kinder die Pferde alleine satteln und schickt sie alleine in die Halle zum Warmreiten. Das ist ja richtig hart. Oder laufen. Meine Tochter ist das Schulpferd ohne Aufsicht an der Hand gestiegen. Oh je.
Das sehe ich jetzt schon, das läuft unter grob fahrlässig. Weil gerade kleinere Kinder gehören überwacht und das ist die ureigenste Aufgabe eines Reitlehrers.
Warte, aber es geht noch weiter, das ist ja richtig cool. Silvi, Hilfe, andere Reitschule unbedingt, schreibt sie nämlich schon mal, das Pferd ist gestiegen. Danach hatte ich ein ernstes Gespräch, weil ich das als verantwortungslos empfand.
Ist es, ja.
Daraufhin kam dieses Formular zum Unterschreiben, also dass sie aus der Haftung sozusagen rausgeht. Habe ich richtig verstanden, dass in einem unbeaufsichtigt verursachten Unfall der Reitlehrer trotzdem haftet? Genau, ganz grob fahrlässig ist, so wie das.
So sehe ich das. Diese Haftung kann man nicht ausschließen. Also die Überwachung ist hier das Mindeste. Und ich würde hier anraten, eine anständige und seriöse Reitschule aufzusuchen. Die gibt es nämlich auch.
Ja, aber schwierig.
Weil das ist Hanebüchen.
Nee, das ist echt, ja. Also Silvi, da kann ich jetzt echt auch nur sagen, das muss man sich jetzt gut überlegen. So, Instagram hat noch was geschrieben. Moment. Was haben wir denn da noch Schönes? Das haben wir schon. So, wie sieht es aus, wenn ein Pferd über 3 Monate bewegt und gepflegt und Stallmiete und Huschen bezahlt wird? Was? Pferde nicht wirklich was von sich hören lässt? Ich glaube, das haben wir vorher schon beantwortet. Das haben wir vorher schon beantwortet, wenn keiner vorbeikommt. Das haben wir am Anfang schon beantwortet. Musst du dir in der Aufzeichnung bitte anschauen. Und dann, da gab es ein Urteil mit einem Radfahrer, dass dieser so viel Abstand halten muss, so dass das Pferd ihn nicht verletzen kann.
Ja gut, so viel Abstand halten muss, ich meine, muss
ja, also sowieso. Jeder hat jetzt die Pflicht zur Rücksichtnahme, also auch vorausgesetzt auf Wegen, die beide benutzen dürfen. Mhm. Das ist jetzt, und mit dieser Rücksichtnahme ist es so, dass der Fahrradfahrer natürlich den Abstand einhalten muss, den, um sich aus dem Gefahrenbereich zu bringen.
Ja, okay. Genau.
Auch in seinem eigenen Interesse, weil Pferdehufe im Gesicht sind unschön.
Ja, voll. So, genau. Und hier schreibt die Allison noch, wenn man ein Pferd kauft und nach kurzer Zeit merkt die Person, dass es nicht das Pferd ist, was sie eigentlich meinte. Ich meine, da muss man doch eine genauere Bezeichnung in dem Kaufvertrag zu dem Pferd haben. Also man hat praktisch das falsche Pferd geliefert.
Hier hat man üblicherweise einen schriftlichen Pferdekaufvertrag und nach dem lassen sich dann die Gewährleistungsrechte, das Pferd betäubt war.
Das ist wieder andere Fragen. Das ist nicht das gleiche. Einmal ist das Pferd ein anderes Pferd und einmal wurde das Pferd wohl betäubt.
Also wenn ich aber ein anderes Pferd bekomme, dann ist das sowieso, dann stehen mir sämtliche Gewährleistungsrechte offen, weil das ist, wenn ich Zucker kaufen möchte und Salz bekomme, das kann ich dann auch umtauschen wieder.
Und wenn es betäubt wurde, dann kann man das natürlich schwer nachweisen.
Das interpretiere ich jetzt so, dass sich das Pferd vom Wesen her anders darstellt, als man es eigentlich gedacht hat.
Ja.
Also quasi das lammfromme Tierchen wird auf einmal zur reißenden Bestie nach einigen Wochen. Das kann mannigfaltige Ursachen haben, ja. Berechtigt theoretisch zu Gewährleistungsrechten bis zum Umtausch in Schadensersatz. Aber das ist eine Sache, die dann auch gutachterlich geprüft werden muss und solche Fälle gehen zu 90% vor Gericht.
Mhm.
Also das ist eine Sache und es ist da bei Gericht, das muss man auch so sehen, ergebnisoffen. Also ohne Rechtsschutz hier sowas anzupacken, kann ich nur abraten.
Mhm. Ja, im schlimmsten Fall bleibt man auf allen Kosten sitzen. Ja. Okay, das ist auch spannend, Julia. Also ich bin immer wieder erstaunt, was so viele Fragen aus der Praxis kommen, ehrlich gesagt. Da könnte man, glaube ich, auch mal ein Buch drüber schreiben, so Pferdefälle in der Praxis. Hier zum Beispiel die Julia schreibt, wie sieht es aus, wenn der Reitlehrer, Achtung, ohne Einverständnis des Besitzers, dessen Pferd im Unterricht einsetzt und der Reitschüler daraufhin verunfallt? Pferd blieb unverletzt. Wer haftet nun? Der Reitlehrer natürlich, oder?
Das ist eindeutig der Reitlehrer.
Naja, das ist ja mal richtig hart.
Gut, hier habe ich natürlich diese Tierhalterhaftung, bringe ich per se nicht von der Backe. Also die greift immer, die ist verschuldensunabhängig, die greift im Notfall immer. Hier wird sich die aber gütlich tun am Reitlehrer, der hier der eigentlich Verantwortliche war.
Mhm.
Also der Reitlehrer ist der, der in letzter Konsequenz die Kosten zahlen wird.
Mhm.
Sollte der jetzt kein Geld haben oder also das Ganze oder gar nicht greifbar sein, also keine eigene Versicherung haben, dann ist es so, dass die Haftpflicht vom Pferd vermutlich zahlen wird. Aber sich das Geld wiederholen wird dann mit allen Höhen und Tiefen, die es das bietet, vom Reitlehrer. Auch wenn der nie was hat, aber der Reitschüler ist wohl in letzter Konsequenz gesichert.
Mhm.
Das ist wohl auch eine nette Sache, das ist ja aber gut so.
So. Das ist auch lustig. Folgende Situation, Pferdekäuferin hat Kaufvertrag unterschrieben, aber zahlt die vereinbarten Monatsraten nicht, weil sie der Meinung ist, dass wir im Vertrag verschwiegen hätten, dass das Pferd traumatisiert ist. Es hätte angeblich getreten und gebissen, was bei uns nie vorgefallen ist. Im Vertrag war allerdings festgehalten, dass er dem Menschen gegenüber misstrauisch ist und man von null anfangen muss. Wer wäre im Recht, wenn es vor Gericht gehen würde? Ja gut, wenn man es im Vertrag schon drin hat, dass das Pferd sozusagen neu gestartet werden muss.
Also wenn ich hier, also im Endeffekt diese Traumatisierung, nennen wir es mal so, ist quasi im Kaufvertrag festgehalten. Ja. Er ist misstrauisch, er muss von null anfangen, also das Vertrauensverhältnis zum Menschen ist dramatisch gestört. Mhm. Damit ist eigentlich das im Vertrag so weit geschrieben, dass die Käuferin hier von Gewährleistungsrechten ausgeschlossen ist. Mhm. Also die bezahlen müssen. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, was man tut, Vertrag kündigen, Pferd zurückholen oder sie auf die restliche Kaufpreissumme verklagen. Mhm. Aber Rechte kann sie wohl keine sinnvoll geltend machen. Das ist ja auch dreist.
Ja, voll. Okay.
Wenn dir das jetzt gefallen hat und du generell an ganzheitlichem Pferdewissen in allen Bereichen, in allen Sparten interessiert bist, egal ob es jetzt eben Pferderechtsthemen sind, egal ob es Pferdetraining, Pferdegesundheit, Pferdeernährung oder eben auch ja speziellere Produktvorstellungen sind, dann abonniere unbedingt jetzt kostenlos meinen Infoletter Gesundes Pferd. Du findest den Link zum Gratis-Abo im Text für dich vorbereitet. Ich freue mich sehr, wenn du ab jetzt circa wöchentlich meine News erhältst. Das sind immer ganz, ganz tolle eben Einladungen zu Live-Sessions, YouTube-Videos, Podcast-Episoden, aber auch tolle Blogbeiträge drin, wirklich wertvolle Tipps, damit du dein Pferd jeden Tag schöner, gesünder und vielleicht noch ein bisschen stolzer machen kannst. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein. Bis ganz bald, deine Sandra.